Willkommen zu Wind Talks, dem energiepolitischen Podcast des BWI. Alle zwei Wochen reden wir hier über die energiepolitisch wichtigen Themen und wie der Verband sie einordnet. Was nicht alle zwei Wochen gleich ist, ist, dass wir auf einer Messe sprechen vor Live-Publikum, das ich hier ganz herzlich begrüßen darf. Und außerdem begrüßen darf ich Bärbel Heidebrook. Hallo Bärbel.
Hallo Nicola.
Und mal was ganz anderes. Wir haben einen Gast heute, nämlich Ursula Hein-Esser. Hallo Frau Hein-Esser.
Hallo Herr Bilo.
Ja, wir sind hier auf der E-World und haben heute schon einige Gespräche geführt. Vielleicht steigen wir damit auch direkt mal ein. Vielleicht als erstes an dich, Bärbel, die Frage, wie war's? Was ist dein Eindruck bisher?
Also ich fand es unheimlich eindrücklich. Wir merken immer mehr, wie wichtig auch diese Messe für die Erneuerbaren ist, wie wichtig die Themen sind der Erneuerbaren, wie wichtig die Netze, die Energieversorgung insgesamt ist. Und von daher hatten wir schon wirklich spannende Gespräche, natürlich auch über die aktuelle politische Lage, über die Vorschläge. War wirklich ein spannender Vormittag.
Aktuelle politische Lage ist, glaube ich, ein gutes Stichwort, Frau Hein-Esser. Sie haben, glaube ich, in den letzten eineinhalb Tagen reichlich politische Gespräche schon geführt, oder?
Ja, fast ausschließlich und auch hier auf dieser wirklich tollen Messe. Weil es geht natürlich jetzt alles darum, wie wird sich das Jahr energiepolitisch weiterentwickeln. Ich glaube, wir stehen so im spannendsten Jahr der letzten, ich weiß nicht, 10, 15 Jahre, weil das EEG novelliert wird, weil das GEG oder Gebäudemodernisierungsgesetz kommt, weil wir seit dem Wochenende mit einem geleakten Entwurf des Netzpakets zu tun haben, weil Kraftwerke, Kapazitätsmarkt ein Riesenthema sind. Also wir müssen höllisch aufpassen, dass jetzt in diesen nächsten 6 Monaten nicht einfach mal die gesamte Energiepolitik komplett auf den Kopf gestellt wird, sondern Leitplanken weiterhin vernünftig bestehen.
Ja, und ein Aspekt, der die Energiepolitik schon auf den Kopf stellen könnte, ist dieses Netzpaket. Bärbel, du hast ja heute Morgen auch schon mit verschiedenen Akteuren aus der Branche gesprochen. Was ist so deine Einschätzung, in welche Richtung geht's gerade?
Also ich glaube, alle Akteure, und das schließt auch uns als Verband mit ein, wir sind uns einig, Redispatch ist nicht gut. Also, dass Anlagen abgeregelt werden und dafür entschädigt werden, ist per se nichts Gutes, sondern wir haben als Verband ja schon sehr, sehr lange, eigentlich seit Jahren gefordert, dass wir zu diesen Zeiten, wo der Strom nicht im Netz transportiert werden kann, dass wir ihn da vor Ort nutzen oder speichern dürfen.
Nutzen statt abregeln ist das Stichwort.
Genau, nutzen statt abregeln. Und das ist auch eigentlich was, wo, egal ob man nun zum Netzbetreiber geht, ob man zum Stadtwerk geht, wo wen auch immer man hier trifft auf der E-World, das ist eigentlich wirklich Konsens. Wir müssen den Strom vernünftig nutzen, damit eben diese Kosten volkswirtschaftlich nicht entstehen. Und damit sind wir auch als Verband absolut konform.
Frau Hein-Esser, würden Sie aus Ihren Gesprächen sagen, dass das in der Politik auch so angekommen ist schon?
Unterschiedlich, würde ich sagen. Also im Wirtschaftsministerium ist es noch nicht ganz angekommen, denn anders ist ja nicht zu erklären, dass wir es jetzt im Gesetzesvorschlag mit einem Redispatch-Vorbehalt zu tun haben, der den Redispatch weiterhin vorsieht, das Abregeln, aber eben keine Entschädigung mehr für die Anlagen in Betracht zieht. Darüber diskutieren wir zurzeit. Es gibt politische Parteien, die das anders sehen. Ich glaube aber, die Messe ist da noch nicht gelesen. Es handelt sich ja nicht um einen ressortabgestimmten Entwurf, sondern es sind jetzt erstmal, ich betrachte das mal als Denkanstöße aus dem Wirtschaftsministerium.
Und das ist ja auch interessant, dass wir so früh im Prozess schon ein Papier bekommen oder geleakt bekommen haben.
Es ist ja nicht die Regel, dass Papiere einfach mal so geleakt werden und es dann auch kein Dementi aus dem Ministerium gibt. Das finde ich eigentlich noch das viel Spannendere. Normalerweise bemüht sich ja ein Ministeriumssprecher dann zu sagen, ach, das ist alles Unsinn und das stimmt nicht und so. Und hier hören wir Schweigen und ich glaube, wenn ich das richtig beurteile, Anfragen auch von Journalisten, werden gar nicht so richtig dazu beantwortet. Also scheint es sich tatsächlich um einen Entwurf zu handeln, der in der Hausabstimmung des Wirtschaftsministeriums ist.
Und das heißt noch ein bisschen Luft für Optimierungen.
Ich sage mal, es hat auf jeden Fall Luft für Verhandlungen. Und vielleicht können wir jetzt die Diskussion, die wir auch hier auf der E-World betrachten, so als eine ganz große Verbände- und Länderanhörung betrachten, wo jeder schon mal im Vorfeld sagt, was er dazu hat. Und dann kann das Ministerium ja schon mal die Vorschläge sortieren. Und der BWE, Bärbel hat es ja gerade gesagt, hat ja auch schon seine eigenen Vorschläge. Der BWE hat seine eigenen Vorschläge. Also ich denke, dass wir jetzt zusehen müssen, dass wir ins Gespräch kommen.
Das erinnert mich gerade, fällt mir, wo Sie es so sagen, auf an die Husum Wind, wo wir das Papier von Katharina Reiche vorgestellt haben am ersten Tag der Husum Wind. Jetzt haben wir bei der E-World dieses Netzepaket. Ist das ein neues Modell, Bärbel, dass wir zu einer Messe große Pakete aus dem BMWe bekommen?
Ja, ich weiß nicht, ob das ein Modell ist. Natürlich ist es gut, dass wir hier diese Plattform haben, das zu diskutieren. Aber also ich hätte jetzt auf dieses Paket auch gerne in der Form, hätte ich gerne verzichtet. Nochmal eins möchte ich gerne deutlich machen. Ich glaube, in der Definition des Problems, dass die Netze überlastet sind, dass der Netzausbau zu langsam war, dass wir insbesondere in bestimmten Regionen jetzt Probleme haben, in der Definition des Problems sind wir uns alle einig und sind wir uns auch sehr einig mit dem Wirtschaftsministerium. Wir sind uns nicht einig in der Art und Weise, wie man dieses Problem lösen will, nämlich, dass man jetzt sagt, die Erneuerbaren haben Tempo aufgenommen, haben ihre Genehmigungen, sind jetzt wirklich gut dabei, sind schnell dabei. Jetzt sind sie aber leider so schnell und weil die Netze so langsam sind, deswegen müssen wir jetzt die Erneuerbaren ausbremsen. Und wer eben sagt, er bremst die Erneuerbaren an der Stelle aus und macht sie langsamer, der muss ja auch letztendlich erklären, wo der Strom dann herkommen soll. Und die Antwort bleibt das Ministerium auch schuldig.
Im Koalitionsvertrag ist eigentlich eine ganz gute Anlage dazu gemacht, mit der man auch arbeiten kann. Der Koalitionsvertrag sagt eindeutig, dass sich Netze und Erneuerbare synchronisieren müssen. Und das ist etwas, was ja total richtig ist. Aber es darf jetzt wirklich nicht so sein, dass die Netzbetreiber quasi geschützt werden und dass es quasi alles bei ihnen liegt, wie sie den Ausbau gestalten wollen und damit auch vorgeben, wie der Strom in Zukunft erzeugt wird. Das kann so nicht funktionieren. Und in einem marktwirtschaftlichen System ist es so, dass die Marktteilnehmer auch auf Augenhöhe sein sollten. Und dieses Netzpaket nimmt die Augenhöhe einfach weg und macht die Netzbetreiber sehr groß und die Erzeuger sehr klein. Und das ist das grundlegende Problem an diesem Paket.
Und synchronisieren ist ja auch ein schönes Stichwort, denn synchronisieren mache ich in der Regel nicht, indem ich auf der einen Seite auf die Bremse trete, sondern ich versuche eher, die Geschwindigkeiten vielleicht anzugleichen, aber ich versuche dann schon auch die Geschwindigkeit auf der einen Seite hochzuhalten.
Ja, genau das.
Genau, wir sind uns ja alle einig, dass wir die Energie brauchen und von daher ist die Verlangsamung, also die Einigung auf ein langsames Tempo hier einfach nicht der richtige Weg.
Und wir haben aus der Branche ja schon auch prominente Stimmen jetzt in den letzten Tagen gehört, die gesagt haben, ja, wenn das so kommt, dann müssen wir unter Umständen darüber nachdenken, Anlagen einfach im Ausland zu bauen. Dann ist das in Deutschland vielleicht nicht mehr der richtige Standort. Und das wäre natürlich katastrophal.
Genau, letztendlich sagt der Vorschlag, dass ich in gewissen Gebieten, wenn ich da einen Windpark bauen will, dass ich nicht weiß, wie oft ich in den nächsten 10 Jahren abgeregelt werde und nicht dafür entschädigt werde. Das heißt also, es ist überhaupt keine Kostenfrage, sondern ich habe letztendlich überhaupt gar keine Kalkulationsbasis mehr. Damit ist mein Projekt überhaupt nicht mehr bankfinanzierbar und damit wird jegliche Investitionssicherheit für Erneuerbare genommen. Und das hat der Krebler von RWE ja sehr deutlich gesagt, dass er eben sagt, das kann man so machen, aber dann kann man in Deutschland nicht mehr investieren. Und ich glaube, das ist das Schlimmste, was uns im Moment passieren kann, dass wir sagen, okay, die Energiewirtschaft geht auch aus Deutschland weg und sagt, sie investiert woanders.
Das Problem, das nächste ist, was wir haben, dass diesem Vorschlag im Grunde überhaupt keine vernünftige Datenlage zugrunde liegt. Also wir haben überhaupt keine richtige Übersicht, was, wo, in welchen Netzsträngen, wie oft tatsächlich passiert ist. Wir haben allgemeine Daten. Wir wissen aber, dass die Redispatch-Kosten seit 22 tatsächlich gesunken sind. Wir wissen, dass seit 24 die abgeregelten Energiemengen gesunken sind. Also das sind breite Daten, die wir haben, die eigentlich nicht dafür sprechen, dass man so eine Regelung einführen muss oder sollte. Aber wir haben keine speziellen Daten. Und auch das finde ich ein bisschen riskant, ein Gesetz auf einer völlig unklaren Datenlage zu machen. Und das ist eigentlich schon unverantwortlich.
Bisschen riskant bis unverantwortlich ist, glaube ich, ein gutes Stichwort. Ich fand den Punkt, Bärbel, den du gerade gemacht hast, den würde ich ja nochmal dreimal unterstreichen wollen. Es geht gar nicht so sehr um die Kosten, weil auch da besteht große Einigkeit. Natürlich sind Energiekosten auch, und damit meinen wir dann häufig Endverbraucherkosten, sind ein großes Thema und natürlich sollten die perspektivisch sinken. Aber es geht um Finanzierbarkeit von Energieinfrastruktur.
Selbstverständlich. Und natürlich auch, wenn du sagst, Kosten sinken. dieser Vorschlag, der jetzt gemacht worden ist, der spart ja keine Kosten. Er sagt ja nur, gut, wir machen das, aber wir machen das später. Wir als Verband oder als Verbändelandschaft, als BWE gemeinsam mit dem BSW und mit dem BEE als Dachverband eben auch, wir haben ja schon sehr viele Vorschläge gemacht, wie man das Netz effizienter nutzen kann, wie man also echt Kosten sparen kann, indem man eben Wind und Solar an einem Netzanschlusspunkt gemeinsam etabliert, indem man Speicher etabliert, indem man Elektrolyseure etabliert. Also wir haben sehr viele Vorschläge dafür gemacht, wie man das lösen kann. Auch die Direktbelieferung von Industrie, also dass von einem Windpark oder einem Solarpark direkt ein Kabel zu einem Industriegebiet oder einem Industriebetrieb gelegt wird. Das sind Vorschläge, die könnten funktionieren. Da könnte man rangehen, dass man da gesetzliche Regelungen wirklich vereinfacht, damit wir hier vorankommen und insgesamt das Gesamtsystem günstiger machen. Weil das ist ja das, was volkswirtschaftlich letztlich das ist, was wir brauchen.
Ja, und das Thema Industriebetriebe ist ja auch nochmal ein anderes. Und das haben Sie, glaube ich, heute Morgen, Frau Hennesser, wenn ich mich recht entsinne, gesagt. Wir haben Industriebetriebe, die haben das Problem, sie kommen nicht ans Netz. Und das liegt nicht an den Erneuerbaren, sondern es liegt daran, dass das Netz modernisiert werden muss. Das heißt, in diesen Kosten, die auf das Netz oder auf uns als Gesellschaft zukommen, sind eben ganz viele sowieso Kosten, die daher kommen, dass längst überfällige Investitionen getätigt werden müssen.
Ja, und deshalb wäre es wichtig, dass statt jetzt einzelner Pakete wir eine insgesamt konsistente Energiepolitik entwickeln. Das heißt, dass alle Themen zusammen betrachtet werden. Also von den Netzen über das EEG, über die Gaskraftwerke, die wir benötigen, etc. Und die Bedarfe der Industrie, die Bedarfe der Rechenzentren. Ich war heute Morgen zum Beispiel auch total irritiert, dass eine Gemeinde sich gefreut hat, dass ein Rechenzentrum irgendwo nicht gebaut wird und nicht ans Netz geht. Also da frage ich mich dann auch immer, wo wollen wir denn eigentlich industriepolitisch hin?
Aber, ja, und auch als Gesellschaft.
Aber wie gesagt, das Wichtigste ist, Energiepolitik wirklich in einem Guss zu machen und sich auch sehr genau Wechselwirkungen anzugucken. Und das vermisse ich im Augenblick. Und der geleakte Entwurf hat dieses Gefühl, das ich dazu habe, auch nochmal wirklich bestärkt, weil es eben nicht zusammengedacht ist. Anstatt wirklich zu sagen, hier, wie stellen wir uns das Energiesystem der Zukunft vor, die Energiepolitik, wir waren uns einig immer, da mache ich jetzt im Moment auch ein Fragezeichen dran, sage ich offen, dass die erneuerbaren Energien systemsetzend sind. So, und wie kommen wir eigentlich dahin? Wir sind jetzt bei 60% beim Strom, wir wollen auf 80%. Und jetzt sind die Monate, ich habe das eingangs gesagt, halt einfach entscheidend, wie die Weichenstellungen sind, wie die Leitplanken sind, ob wir den Weg weitergehen können.
Sie haben gerade gesagt, Sie machen Fragezeichen an die Erneuerbaren sind systemsetzend.
Ja, aus der politischen Brille. Denn ich habe im Moment ein bisschen den Eindruck, dass die Erneuerbaren ausgebremst werden sollen. Was jetzt auch immer die Motive sind. Also sprich die Netze und das Netzpaket zeigt irgendwie und das, was Kreber, also der RWE-Chef, gestern so deutlich gesagt hat, nämlich wenn das kommt, dann investieren wir einfach nicht mehr in Deutschland. Was Bärbel ja eben auch deutlich gemacht hat. Und wenn das so ist, dann werden das auch viele andere tun. Wenn sich eine Investition nicht mehr rechnet, weil man nicht davon ausgehen kann, wie läuft es denn die nächsten 10 Jahre? Wie oft werde ich denn tatsächlich abgeregelt? Mit welchen Mengen werde ich abgeregelt? Und keine Alternativen dann dazu habe, dann werden wir bei den 60% maximal bleiben. Aber je nachdem werden wir auch runterrutschen. Das kann dann gut passieren.
Aber wenn du jetzt sagst, wir werden runterrutschen, wir werden bei den 60% bleiben, dann stellt sich ja die Frage, wo sollen denn die anderen 40% herkommen? Atomkraft haben wir nicht mehr, Kohle haben wir gesellschaftlichen Konsens, dass wir aussteigen wollen. Also die einzige Alternative in der Energieversorgung wäre dann ja russisches oder US-amerikanisches Gas. Da ist wirklich die Frage, zu welchen Kosten können wir das überhaupt bekommen und welchen politischen Preis würden wir dazu bezahlen? Also jeder, der sagt, dass der erneuerbaren Ausbau langsamer werden soll, muss auch sagen, wo er andere Energie herbekommen will. Oder er sagt, oh, ich schreibe den Industriestandort Deutschland per se ab, wir werden nicht mehr so viel Energie brauchen. Aber ich glaube, das will die Bundesregierung auf gar keinen Fall. Insofern muss sie da auch die Antwort liefern, beziehungsweise muss da dazu stehen, dass wir den erneuerbaren Ausbau definitiv brauchen.
Genau. Du hast 1000%ig recht mit dem. Und das meine ich eben. Wir brauchen eine konsistente Energiepolitik als Dach und mal klar gesagt wird, in welche Richtung wir gehen. Und weil du das so schön mit dem Gas jetzt gerade nochmal erwähnt hast, ich meine, da brauchen wir auch noch das Gesetz, damit im September spätestens wirklich die Ausschreibungen für die Gaskraftwerke gemacht werden können. Denn wenn das nicht gelingt, haben wir zum Beispiel aus NRW gehört, wo der Zeitplan eingestrickt ist mit dem Abschalten der Kohlekraftwerke, dann geht es um das Reservekraftwerk Kohle, was noch hier ist. Also wir kommen dann auch nicht mehr in eine klare Situation hinein und dann kann es sein, dass wir nur noch Energiepolitik auf Zuruf machen, um das mal drastisch zu formulieren. Also ich hoffe, dass die Diskussion über das Netzpaket jetzt dazu führt, dass man sich nochmal ruhig an den Tisch setzt und sagt, also wie schaffen wir es, alles zusammenzubringen? Und das ist ja gerade auch die Windbranche hier, Bärbel und ihr Verband sagen es ja auch immer wieder, es ist ja keine Frage, dass es kosteneffizient sein muss. Also das bestreitet keiner. Und dass die Erneuerbaren, wie die Ministerin sagt, erwachsen werden müssen, bestreitet auch keiner. Die Frage ist nur immer das Wie, was darüber steht.
Ich finde es wichtig, dass Sie nochmal angeführt haben, dass wir das als Gesamtpaket betrachten sollten, denn auch im EEG ist ja ein enormer Zeitdruck da. Also wir brauchen ein beihilferechtlich genehmigtes Gesetz bis Ende des Jahres. Das ist ein Zeitplan, der einigermaßen herausfordernd ist und auch da einen verlässlichen Ablauf haben wir bisher noch nicht.
Nee, das ist sportlich. Es wird auch immer sportlicher, aber der Aufschlag war super. Also es gab den Monitoringbericht im letzten Sommer. Da gab es die Schlussfolgerung der Ministerin, die ich inhaltlich jetzt nicht so teile, aber vom Zeitablauf genau richtig. Das war im September. Seitdem stillruht der See. Ursprünglich sollten Eckpunkte zum EEG im November letzten Jahres da liegen. Wir haben jetzt Februar und wir sehen immer noch, also auch kein geleakten EEG-Entwurf. Alles muss noch durch die Kommission gehen. Das heißt, bis zur parlamentarischen Sommerpause muss auch das EEG verabschiedet sein. So. Wenn das nicht gelingt, wird's schwierig.
Ja, sportlich, haben Sie gerade gesagt, sportlicher Zeitplan. Ich weiß, Frau Heine, also, dass Sie auch einen sportlichen Zeitplan haben.
Genau, heute.
Deshalb danken wir, dass Sie hier waren.
Danke, dass ich bei Ihnen und bei euch sein durfte.
Sehr gerne, immer wieder.
Wir reden noch etwas weiter, verabschieden Sie jetzt aber. Viel Erfolg noch auf der Messe.
Danke.
Ich glaube, wir halten an der Stelle tatsächlich die Aufnahme kurz an und reden gleich weiter.
Tschüss, ihr beide.
Tschüss.
Ja, Bärbel, spannende Einblicke auch nochmal von Frau Einnesser, die wir gerade gehört haben. Ich würde trotzdem nochmal einen Schritt zurückgehen und zu den Netzen gehen, weil wir waren ja heute Morgen schon zusammen unterwegs, haben Gespräche geführt, auch mit Netzbetreibern. Und eigentlich hatte ich den Eindruck, in der Branche, sprich zwischen Netzbetreibern, zwischen Projektierern, Anlagenbetreibern, würden wir relativ schnell Einigkeit finden. Woran liegt's, dass wir aus der Politik so gegensätzliche Signale hören?
Ja, so ein politischer Prozess ist natürlich immer ein schwieriger. Und wenn dieser geleakte Entwurf, wenn er wirklich einen Vorteil hat oder haben kann, ich versuche immer ja in allen Dingen irgendwo auch noch was Gutes zu finden, dann ist, wir haben jetzt eine offene Diskussion. Es haben sich jetzt sehr viele Stakeholder zu Wort gemeldet. Sehr viele haben gesagt, ja, wir sind alle einig über das Problem, aber wir sind eben nicht einig über die Lösung. Und ich glaube, aus so einer Situation kann natürlich ganz viel Dialog entstehen, können ganz viele Lösungen entstehen. Wir können als Verbände unsere Vorschläge mit einbringen, als Branche mit einbringen. Wir sind auch in den verschiedenen Bundesländern häufig mit den Netzbetreibern vor Ort schon im guten Dialog. Wir versuchen zu verstehen, wo sind eure Schmerzen, wo sind unsere Schmerzen. Wir haben heute Morgen sehr viel darüber gelernt, was man technisch vielleicht brauchen würde, zum Beispiel, dass man einen Batteriespeicher, also eine Last, auch regeln kann. Das kann man bisher technisch im Netz nicht. Das wäre aber notwendig und da sind wir uns auch alle einig. Also wir müssen erstmal gucken, wo sind die Sorgen? Wo sind die technischen Lösungen? Welche technischen Lösungen brauchen wie viel Zeit? Wo müssen wir da wirklich Vollgas geben und auf der Überholspur in die Digitalisierung einsteigen und müssen dann weiter gucken, wie können wir die Probleme Schritt für Schritt abräumen? Ich habe schon vor längerer Zeit auch mal vorgeschlagen, es wäre eigentlich wichtig, dass wir jetzt nochmal wieder sowas hätten wie einen Netzanschlussgipfel. Den hat es damals unter der Ampelregierung gegeben. Da sind viele Vorschläge gekommen. Da waren alle Betroffenen an einem Tisch. Ich glaube, das wäre in dieser Situation wirklich eine sehr gute Idee, um zu einer Lösung zu kommen, die dann auch wirklich volkswirtschaftlich trägt, die von allen Stakeholdern mitgetragen wird, wo jeder seine Kompromisse macht, aber wo wir auf jeden Fall zu einer Lösung kommen, die dann wirklich zukunftsweisend für den Industriestandort Deutschland auch ist.
Ja, das mit den Batteriespeichern, da würde ich gerne nochmal drauf eingehen, weil ich das wirklich erstaunlich finde. Also wenn ich jetzt einen Windpark oder einen Solarpark baue und dann sagt der Netzbetreiber mir unter Umständen, ich habe an dem Netz eine Anführungspunkten ein Problem, wenn du zu viel einspeist. Und dann wäre die naheliegendste Variante, ich setze mir einfach noch einen Batteriespeicher mit hin. Und in den Zeiten, in denen ich zu viel einspeise, wird es einfach gespeichert. Aber das funktioniert nicht.
Genau, ich darf das nicht rechtlich. Also ich darf in den Zeiten, wo ich abgeregelt werde, darf ich den Batteriespeicher nicht füllen. Und der Netzbetreiber braucht natürlich auch eine Regel, der hat einfach Sorge, dass ich mit meinem Windpark 100% einspeise, dass der Speicher auch noch voll ist, dass ich den dann auch in dem Moment ausspeise, also entleere, und dass ich dann eigentlich mehr als meine Menge einspeise. Das ist so die Sorge, dass das Netz dabei überlastet ist.
Und dann wird aus Netzbetreiber sich der Speicher plötzlich zum Problem.
Genau, das haben wir heute auch gehört. Batteriespeicher sind Probleme. Das ist eine Ansicht, die ich nicht teile. Aber wir können natürlich den Batteriespeicher in einer Art und Weise fahren, dass er eben systemdienlich ist. Und darauf sollten wir uns alle einigen. Und da sollten wir gucken, wo wir gemeinsame Regeln finden können. Eine Regel wäre einfach, das Netz ist der Zaun. Was ich als Windparkbetreiber, als Batteriespeicherbetreiber vor dem Zaun mache, das ist komplett meine Sache. Ich darf nicht mehr als Summe X zu Stunde X irgendwie einspeisen. Aber was ich in der Rest der Zeit mit der Energie mache, das ist einfach meine Sache. Da kann ich meinen Business Case entwickeln. Das ist auch was, worauf wir uns mit den Netzbetreibern sofort einigen konnten. Und ich glaube, das wäre ein Weg in die richtige Richtung.
Es wäre ein Weg in die richtige Richtung, weil man dann auch viel sauberere Einspeisung und glattere Einspeisung quasi hätte, weil man eben über Netzverknüpfungspunkt Überbauung, weil man einfach die komplementären Einspeiseprofile von Wind, von Solar und dann eben noch mit dem Batteriespeicher gepuffert, da könnte man nicht eine konstante Einspeisung wie ein Atomkraftwerk, aber man kriegt doch schon ein klareres Profil hin und das dient eben dann dem Netz und es dient letztlich dann eben uns und unserer Versorgungssicherheit.
Auf jeden Fall. Und für wirklich ganz windstarke Tage oder in Gebieten, wo sehr, sehr viel Wind ist, müssen wir dann natürlich auch überlegen, ob wir da dann eine Langzeitspeicherung brauchen. Das wäre dann die Elektrolyse, dass wir eben Strom in Wasserstoff umwandeln und da, wo der Batteriespeicher vielleicht nicht die genügende Kapazität im Moment hat, technisch, da kann der Elektrolyseur weiterhelfen, damit wir da eben Energie auch dauerhaft speichern können in Wasserstoff.
Und das auch ein spannender Punkt heute Morgen aus den Gesprächen. Im Moment stehen wir natürlich noch irgendwie bei Preisen von 7-8 Euro für den Wasserstoff. Wenn wir einen Elektrolyseur hinbauen, auf dem Markt kriegen wir vielleicht für 6 Euro oder so. Bitte niemand mich auf diese Zahlen festnageln. Mag sein, dass die nicht ganz stimmen, aber so um und bei. Und da sagte uns eben heute Morgen ein Betreiber, ja, vor 5 Jahren haben wir noch nicht wirklich die Batteriespeicher auf dem Zettel gehabt und haben gesagt, das ist alles viel zu teuer. Ich weiß noch, dass wir diskutiert haben über LKWs, werden niemals mit Batterien fahren. Das geht gar nicht. Und heute stehen wir an einem ganz anderen Punkt.
Genau, und ich bin sicher, das wird auch für Wasserstoff passieren. Da haben wir immer dieses Henne-Ei-Problem, dass keiner weiß, wer fängt jetzt an. Da wäre es wirklich auch politisch einfach opportun zu sagen, wir schaffen Leitmärkte für grünen Stahl. Dann ist der Bedarf und der Absatz da für den Wasserstoff und dann wird das andere auch entstehen. Und dann werden wir auch da die Preisdegression sehen, die wir bei den Batteriespeichern jetzt in den letzten Jahren wirklich vehement gesehen haben. Davon bin ich zu 100% überzeugt.
Bärbel, ich glaube, wir können noch sehr lange über das Netzepaket reden und ich habe auch das Gefühl, dass wir in diesem Podcast noch das ein oder andere Mal darauf zurückkommen werden. Ich würde trotzdem gerne noch mal 1-2 andere Themen anschneiden, die jetzt so in dieser Woche relevant waren. Das eine, was mich wirklich überrascht hat, war die Nachricht aus Bayern nach einem erhöhten Ausschreibungsvolumen. Das ist mal ganz neu, oder?
Genau, das war die Forderung aus Bayern, die da gestern kam von der Landesregierung, ein erhöhtes Ausschreibungsvolumen für Wind an Land. Also Bayern hat jetzt wirklich verstanden, dass es alleine mit Photovoltaik wirklich nicht gut funktioniert, dass sie eben den komplementären Wind brauchen. Das ist natürlich eine Forderung, die wir nur unterstützen können. Wir sehen, da sind die Genehmigungen da. Da brauchen wir Ausschreibungsvolumen dafür, damit eben da die Anlagen auch gebaut werden können, damit man da eben auch den wirklich schon gut vorhandenen Solarstrom durch Windstrom ausgleichen kann, damit man da eben auch eine gleichmäßige Stromversorgung hat.
Und da weist der BWE ja auch schon seit einer Weile darauf hin, haben wir in diesem Podcast auch schon mal darauf hingewiesen, wenn wir die EEG-Ziele halten wollen, dann brauchen wir eigentlich eine Erhöhung des Ausschreibungsvolumens.
Genau, damit wir eben auf diesem Strommengenpfad, den wir brauchen, den auch der Monitoringbericht nochmal bestätigt hat, wenn wir darauf bleiben wollen, brauchen wir ein höheres Ausschreibungsvolumen. Da haben wir schon darauf hingewiesen. Wir haben die Genehmigungen, wir haben die Projektierer, die Projekte realisieren wollen. Wir haben die europäischen Anlagenhersteller, die das leisten können. Von daher, das wäre einfach eine gute Sache.
Hast du Lust, dass wir nochmal kurz über Direktbelieferung und PPAs sprechen?
Das können wir da gerne tun.
Weil das auch wieder so ein Thema war, was jetzt im Rahmen dieser Messe doch dann den einen oder anderen drückt. Eigentlich ist es ja recht einfach. Wir haben Abnehmer und es gibt sie. Wir haben Schmieden, wir haben Hersteller von Stahl. Wir haben wirklich Hochindustrie, die auf Strom umstellen wollen. Das heißt, der Treiber sind gar nicht die Erneuerbaren, sondern wir haben die Industrie, die umstellen will und muss. Und wir haben die Erneuerbaren, die sagen, ja, günstigen Strom vor eurer Haustür können wir. Aber so einfach ist dann doch immer nicht.
Ja, da haben wir wieder x gesetzliche bürokratische Stolpersteine. Ein Punkt ist so dieser Punkt Direktbelieferung, wo wir immer wieder darauf hingewiesen haben, wenn ich eben direkt ein Kabel vom Windpark in ein Industriegebiet oder zu einer Industrieanlage legen will, dann brauche ich bestimmte gesetzliche Vorgaben, dann brauche ich räumliche Nähe, dann brauche ich eine bestimmte Definition dieser Leitung. Also da sind eine Menge Stolpersteine drin, die das unheimlich schwierig machen.
Und räumliche Nähe, nochmal, das sind diese 5 Kilometer. Und das ist ja schon erstaunlich, dass der Gesetzgeber sagt, ihr dürft nicht selber entscheiden, was sich für euch rechnet, sondern wir schreiben vor, was.
Genau, und es sind nicht nur die 5 Kilometer, sondern da darf auch kein Bach dazwischen sein, da darf kein Wald dazwischen sein. Also es sind sehr viele Vorgaben, die das Ganze eben schwieriger machen. Da würden wir uns einfach eine größere Selbstständigkeit und Selbstverantwortung von Industrie und Energiewirtschaft einfach wünschen. Den anderen Punkt, den du angesprochen hast, sind die PPAs. Das heißt also, dass ein Unternehmen praktisch direkt bei dem Windpark Strom einkauft, einen Vertrag
Purchase
macht.
Purchase Agreements.
Genau, um es Englisch zu sagen. Die müssen aber für einen Windparkbetreiber, müssen die häufig so auf 10 Jahre ausgelegt werden, damit eben so ein Park finanzierbar ist. Das ist bei den Mittelständlern häufig schwierig, weil sie häufig auch wirklich nur in 5-Jahres-Dekaden denken. Auch die großen Industrien denken eben nur in kürzeren Zeiträumen. Von daher müssen wir da gucken, wie wir da zusammenkommen. Das ist zum Teil auch wirklich rechtlich sehr, sehr aufwendig. Aber da wäre es eine große Hilfe und das haben uns auch wirklich alle, die wir heute besucht haben, bestätigt, wenn wir da eine staatliche Absicherung haben, dass es eben, dass so ein Projekt dann wirklich auch bankfinanzierbar ist, dass ich nicht diese Sorge haben muss, was passiert denn, wenn der Verbraucher eben ausfällt, wenn ich da wirklich eine Sicherheit haben könnte, das wäre, glaube ich, für den Staat deutlich preiswerter als viele andere Möglichkeiten. Aber da bräuchten wir wirklich eine Unterstützung, damit wirklich diese PPAs für Wind zum Fliegen kommen. Bei Photovoltaik funktionieren die schon relativ gut, aber da haben wir auch geringere Investitionskosten, kürzere Investitionszyklen. Von daher matcht sich das da besser. Aber damit der PPA-Markt wirklich in Gang kommt, bräuchten wir da keine Hilfe, sondern einfach eine Absicherung über den Staat, über einen Fonds oder was auch immer.
Vielleicht in diesem Podcast haben wir es sicherlich schon mehrfach gesagt, aber jetzt haben wir ja die einmalige Chance, hier auf der E-World vielleicht auch ein bisschen Publikum zu erreichen, das uns sonst nicht zuhört. Warum betonen wir als Branche diese Bankenfinanzierbarkeit immer so doll? Warum ist das, also das ist ja jetzt in allen Punkten, die wir heute besprochen haben, eigentlich immer der kleinste gemeinsame Nenner. Es geht gar nicht so sehr darum, ob es eine preisliche Belastung am Ende für die Branche ist, sondern es geht um Planbarkeit, damit die Banken finanzieren können. Warum ist das so wichtig?
Weil die Projekte eben wahnsinnig groß sind. Das sind wirklich große Infrastrukturprojekte. Wenn man sich das mal so vorstellt, so ein einzelnes Windrad mit der zugehörigen Infrastruktur kostet 10, heute eher 12 Millionen Euro. Und wenn ich dann einen Park von 10, 15 Anlagen hat, kann sich das jeder selber ausrechnen, wie viel das dann ist. Das ist eine Investition. Dafür brauche ich eine Bankfinanzierung und Banken brauchen halt immer Sicherheiten. Und Sicherheit kann einerseits eben das EEG heute liefern, auf das die Bank finanzieren kann, oder aber eben so ein PPA, und da ist eben, darf es kein Ausfallrisiko geben. Aber diese Bankenfinanzierbarkeit, Bankability, ist für sämtliche Investitionen einfach absolut ausschlaggebend. Ohne geht es eben nicht, und wenn ein Projekt nicht bankable ist, dann wird es schlichtweg nicht gebaut.
Und wenn es dann aber wiederum bankable ist, also wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, dann haben wir eine sehr gute Möglichkeit, auch für Projekte mit einer niedrigen Eigenkapitalquote zu finanzieren. Das hat uns Alexandra Pohl in unserer Sonderfolge erzählt. Und das sichert dann eben auch die Akteursvielfalt ab. Das sichert ab, dass wir nicht nur große Unternehmen haben, die das auch finanzieren müssen, aber die vielleicht andere Möglichkeiten haben, sondern dass zum Beispiel Bürgerenergiegesellschaften auch in der Lage sind, Windprojekte zu finanzieren.
Genau, so ist es.
Bärbel, wir sind weiter fortgeschritten zeitlich, glaube ich, als wir normalerweise in diesem Podcast sind. Aber wir haben ausnahmsweise mal ein bisschen Zeit. hast du noch Themen, die diese Woche relevant erscheinen, die wir noch besprechen sollten hier?
Also ich glaube, mit dem Netzpaket, mit der EEG-Novelle, auf die wir ja nun wirklich warten, mit der Gebäudeenergiegesetz-Novelle, auf die wir auch warten, das Ursula Heinen-Esser angesprochen hat, haben wir ja wirklich schon reichlich Themen. Ich würde mir wünschen, dass wir insbesondere dieses Netzthema jetzt wirklich offen diskutieren mit der Branche, mit den verschiedenen Stakeholdern und dass wir da zu einer guten Lösung kommen, dass wir dann das EEG angreifen, dass wir da auch wirklich baldmöglichst einen Vorschlag haben, damit er eben wirklich diskutiert werden kann, damit er dann eben auch genug Zeit ist, damit er von der EU ratifiziert worden ist. Also das sind wirklich so die Themen, die wir jetzt auf dem Schirm haben.
Also falls uns Ministeriumsvertreter oder auch Frau Reiche zuhören sollte, wir sind offen und nehmen das als willkommenen Anlass, über diese Dinge zu diskutieren. Vom Format her muss es für uns nicht immer knapp vor einer Messe sein und es muss auch nicht ein geleakter Entwurf sein, sondern es könnte auch ein strukturierter Dialog sein.
Und wir haben auch ganz viele Ideen und Vorschläge, die wirklich zur Lösung beitragen. Das ist schon das, was ich Frau Reiche auch wirklich am Anfang ihrer Legislatur gesagt habe. Wir haben Lösungen, wir wollen Verantwortung übernehmen, wir sind bereit, wirklich erwachsen zu werden. Das wollen wir auch, aber erwachsen wird man nicht, indem man sagt, so jetzt setzt du dich mal in die Ecke und machst gar nichts mehr. Also von daher, wir wollen Verantwortung übernehmen und haben da wirklich Lösungen und sind zum Dialog.
Lösungen für die gesamte Branche, Lösungen für die Abnehmerseite, Lösungen für die gesamte Gesellschaft letztlich, weil es um unsere Infrastruktur geht. Und dann vielleicht doch nochmal, du hast es gerade schon mal gesagt, aber es geht halt auch um Souveränität, um Energiesouveränität.
Genau, das ist, glaube ich, also Klimaschutz ist ja politisch völlig in den Hintergrund geraten, obwohl ich immer noch sagen würde, Klimawandel findet halt trotzdem statt, egal ob wir uns dafür interessieren oder nicht, der geht einfach weiter. Aber auch selbst wenn man sagt, das ist mir politisch im Moment nicht wichtig, dann geht es wirklich um Energieunabhängigkeit, um Souveränität, um Resilienz und auch um bezahlbare Energie. Und all das können die Erneuerbaren liefern, wollen die Erneuerbaren liefern und sind sie auch in der Lage dazu.
Danke, Bärbel.
Sehr gerne.
Ja, und das war Wind Talks von der E-World. Sonst, wenn wir nicht auf der E-World sind, wobei ich würde sagen, wir kommen auch gerne wieder.
Sehr gerne.
Aber wenn wir nicht auf der E-World sind, dann findet ihr uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen und im Internet unter www.wind-talks.de. Und normalerweise sage ich an der Stelle, wer Schnitt und so weiter hat, aber ehrlich gesagt weiß ich das gerade gar nicht. Aber vielen Dank an die Technik.
Ja, ganz herzlichen Dank für dieses tolle Format.